ich weiß, in Shibuya war so ein deutscher Bäcker und da hat meine Frau gesagt, bringe auch deutsches Brot mit. Und da habe ich dann einmal ein Autogramm gegeben und dann bin ich aber über 1,5 Stunden da gestanden und habe geschrieben und bin eigentlich zu spät heimgekommen. Von daher.
Und das Brot vergessen wahrscheinlich.
Neues Brot habe ich nur
gehabt. Guido Buchwald ist in Japan bis heute ein Fußballheld. Wenn er über die Straße geht, steht der Verkehr still. In Deutschland allerdings hat er ziemlich lange um Anerkennung kämpfen müssen. Erst bei der WM 1990 haben dann alle gesehen, Guido Buchwald ist schlicht Weltklasse. Er wurde mit dem Spitznamen Diego geadelt und hat 1992 seinen VfB Stuttgart spektakulär zum Meistertitel geköpft. Tja, und dass der bodenständige Guido dann den Sprung nach Japan wagte, hat dann auch wieder viele überrascht. Fazit: Guido Buchwald ist einer, den man gern mal unterschätzt. Aber eins ist klar, er ist ein unheimlich spannender Gesprächspartner.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Guido Buchwald ist bei mir. Herzlich willkommen, Guido. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist.
Ja, hallo.
Wann hat dich zuletzt jemand mit Diego begrüßt? Wie oft kommt es vor?
Oh, das kommt natürlich schon noch sehr, sehr oft vor. Vor allem die Leute, die mich nach langer Zeit mal wieder gesehen haben und auf einmal vielleicht nicht wissen, ah, Guido Buchwald, ich weiß, wer er ist, aber ich weiß den Namen kurz nicht. Und dann heißt immer, hey Diego, und dann werde ich also begrüßt. Am Anfang war es mir ein bisschen unangenehm, weil ich ein Fußballer war, der Arbeiter war. Ich war ein Arbeiter als Fußballer und der Diego war ein Künstler. Aber inzwischen muss ich sagen, ist es für mich eine Auszeichnung und ich bin auch ein Stolz bisschen drauf. Ich
wollte gerade sagen, eigentlich war es ja schon ein Ausdruck großer Wertschätzung, weil man lange vielleicht nur den Arbeiter Guido Buchwald gesehen hat auf dem Fußballplatz und gar nicht gemerkt hat, was du für einen, doch auch für einen feinen Fuß hattest und was du für ein feiner Fußballer warst.
Ja, man kommt halt immer irgendwo in eine Schublade rein und die WM 90 hat dann wirklich, ja, für mich war das so ein Durchbruch auch im internationalen Bereich durch die Spiele, auch Holland-Spiel und dann Endspiel gegen den richtigen Diego zu spielen und da konnte ich dann auch, weil ich auch sehr viel im Mittelfeld gespielt habe, auch meine doch ganz gute Technik auch zeigen dementsprechend. Es war eigentlich immer so, die Spieler, die im Training mit mir waren, war es in Stuttgart, war es woanders, die haben gesagt, du bist schon ein richtig toller Fußballer, die mich dann das erste Mal gesehen haben. Aber die Journalisten haben ein bisschen länger gebraucht.
Die haben tatsächlich ein bisschen länger gebraucht. Hast du dich da eigentlich manchmal drüber geärgert, über die Schublade, in die man dich gesteckt hat, dass man gesagt hat, ah, Guido Buchwald, Arbeitermentalität, alles da, aber so für die höchste Kategorie reicht es eigentlich nicht. Das war ja lange so ein bisschen die öffentliche Meinung und du konntest da dagegen anspielen und es hat lang gedauert, eigentlich bis zur WM 90, du hast gerade gesagt, bis es dann alle kapiert haben. Hat sich geärgert?
Hat ja eigentlich schon ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich gewusst habe, dass ich genauso gute Technik habe wie viele anderen auch oder sogar eine bessere Technik und nicht nur der direkte Abwehrspieler bin, sondern ich habe ja auch sehr viel im Mittelfeld dann auch gespielt bei der WM sowieso und da kann man natürlich seine Technik besser ausspielen, wenn man weiter vorne spielt, weil für mich war immer die Prämisse, wenn man hinten ist, Sicherheit Nummer eins, keinen groben Fehler machen, auch im Spielaufbau nicht. Also spielt man auch relativ einfach dann hinten raus. Ich habe immer gewusst, was ich kann und habe auch gewusst, was ich nicht kann. Und ich denke, ich konnte mich immer recht gut einordnen. Aber es ist klar, wenn natürlich dann wieder das eine oder andere oder die eine oder andere Kritik kam, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt anderen passiert wäre, hätte es geheißen, wäre Platzfehler. Bei mir hieß es dann irgendwann mal
Stockfehler. Naja. Die 90er-Mannschaft, die dir dann auch zu höchsten Weinen natürlich verholfen hat, Weltmeister. Du hast alle Spiele gemacht, glaube ich, bei der WM 90. Bist einer der wenigen Weltmeisterspieler, die auch das geschafft haben. Wirklich von der ersten bis zur letzten Minute dabei, vom ersten Vorrundenspiel bis zum Finale. Ihr habt da Großartiges geleistet und ihr seid jetzt wieder in die Öffentlichkeit gerückt, allerdings durch traurige Ereignisse. Zuletzt der Tod von Andi Brehme und der Tod von Franz Beckenbauer. Wie hast du das erlebt oder was hat es auch mit dir gemacht?
Ja, natürlich war das erstmal der Franz. Ich oder wir, die 90er-Mannschaft, haben natürlich dem Franz Beckenbauer unheimlich viel zu verdanken. Er hat uns so zusammengeschweißt, er hat verschiedene Spielercharaktere, die man ja immer hat in einer Weltmeisterschaft oder in einer Nationalmannschaft. Es sind lauter Superstars im Verein und dann kommt man zusammen und jeder muss so ein bisschen sein Ego zurücknehmen. Und das hat der Franz super vermittelt. Und ohne den Franz, glaube ich, hätten wir das 90 auch nicht geschafft. Er war derjenige, der alle Spieler eingefangen hat und jeden auf seiner Position auch unheimlich stark gemacht hat. Das ist das eine. Jetzt an die Breme. Mit dem habe ich eigentlich zusammen schon 1983, 84 die Olympiade gespielt. Wir sind so das gleiche Alter eigentlich. Okay, er ist Jahrgang 60, ich bin 61, aber wir sind so zusammen, haben angefangen, Internationalmannschaft, und er war ein genialer Fußballer. Er war immer einer, der nur positiv war und hat jeden respektiert, und wir hatten eigentlich immer engen Kontakt auch bis zum Schluss, und deshalb hat es mich schon noch mehr eigentlich getroffen, weil erstmal mein Alter und immer einen sehr, sehr engen Kontakt gehabt zu ihm. Also es ist schon
stark. Man merkt, es nimmt dich mit, ja. Immer noch. Hast du persönlich irgendwelche Konsequenzen gezogen in Sachen Gesundheit? Das kam jetzt völlig überraschend, dass an die Breme, ich glaube, es war ein Herzstillstand, war letztlich das, was veröffentlicht wurde oder was dahinter steckt, dass du für dich da irgendwas, fast gleicher Jahrgang, du siehst topfit aus, du wirkst unheimlich gesund, aber weiß man's?
Ich glaube, das weiß man nie, aber man kann ja nur eins machen, und das kann ich auch eigentlich nur jedem raten im Alter, dass man zu der Vorsorgeuntersuchung geht, dass man wirklich versucht, auch die Checks zu machen im Endeffekt. Das gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn man es gemacht hat. Also von daher, glaube ich, war ich immer einer, der nicht jetzt brutal ungesund gelebt hat. Ich habe auch immer wieder meinen Sport weitergemacht und habe auch selber mich immer wieder versucht, auch einigermaßen fit zu halten, um langsam das Ganze abzubauen im Endeffekt. Und ich glaube, es ist bis jetzt, toi toi toi, mir ganz gut gelungen.
Über Franz Beckenbauer hast du gerade schon gesagt, er hat es geschafft, diese 90er-Mannschaft, diese Ansammlung von Superstars zusammenzubringen, zu einer Mannschaft zu formen. Wahrscheinlich ist ihm auch deshalb so gut gelungen, weil er selber ein Superstar war, weil er alle zu ihm aufgeschaut hat, natürlich. Wie hart hat es dich getroffen 1986, dass diese Lichtgestalt dich nicht mitgenommen hat zur WM? Ich weiß, ihr hattet nachher ein super Verhältnis. Er hat auch gesagt, 1990 warst du für ihn der beste Spieler. 1986 hatte dich noch verschmäht und nach Hause geschickt. Das muss doch unheimlich wehgetan haben.
Natürlich, das hat mich unheimlich wehgetan. Das ist eigentlich so, weil auch in der Vorbereitung bei der WM 86 hatte ich zwei, drei richtig gute Spiele. Ich habe eigentlich das gemacht, was der Franz von mir wollte auf meiner Position, und war dann auch sehr, sehr positiv, dass ich mit dabei bin, also vom Gedanken her. Er hat dann das 86 so erklärt, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Er wollte einen Bayern-Block haben und hat dann da nochmal zwei Spieler mehr aus Bayern mitgenommen und mich dann zu Hause gelassen. Es war für mich ja schon ein sportlicher Rückschlag, muss ich so sagen. Und auf der anderen Seite habe ich dann immer noch, war das auch für ein Stück Motivation für mich, auch in der nahen Zukunft. Und das Schönste war dann 1990, als der Franz mich zur Seite genommen hat und hat gesagt, Mensch, Guido, das war ein großer Fehler, dich nicht mitgenommen zu haben, 86, so wie du dich entwickelt hast. Und er möchte sich da nochmal entschuldigen. Und das war für mich natürlich, ein Franz Beckenbauer entschuldigt sich beim Guido Buchwald, das war für mich natürlich was unheimlich Großes. Ich kann das, weil ich ja später auch Trainer war und später auch Manager war. Deshalb kann man das später dann auch ganz gut einordnen, weil jeder Trainer hat so sein Gedankengut. Wie kann ich die Mannschaft zusammenstellen? Was ist das Wichtigste für das große Turnier, gerade ein Nationaltrainer? Und dass er dann auf den Block gesetzt hat, 86, ja, das muss man einfach akzeptieren, auch wenn man selber subjektiv meint, ich muss ja nicht da dazugehören.
Wie bist du mit solchen Enttäuschungen umgegangen, die es ja mal gab, ob jetzt auf dem Fußballplatz oder eben bei solchen Kaderentscheidungen, Nominierungen oder so? Wie hast du das vielleicht auch mit in die Familie getragen? Ich meine, du bist schon ganz lang verheiratet, hast zwei tolle Kinder. Haben die das manchmal zu spüren? Also nicht zu spüren bekommen durch irgendwie. Aber bist du einer gewesen, der dann auch mal schlecht gelaunt nach Hause gekommen ist und gesagt hat, Leute, ich muss euch mal erzählen, der Franz war böse zu mir?
Ja, natürlich geht man das mit dem um? Oder man braucht jemanden so zum Reden und, mhm. und klar, ich habe auch, glaube tolle Freunde da in der Situation gehabt, aber ich habe mir auch immer wieder vor Augen gestellt das Ganze und habe gesagt, Mensch, ich bin gesund, mhm. habe einen tollen Job, mein Beruf ist mein Hobby und mir geht es doch unheimlich gut. Und wenn man dann immer sieht, wie es anderen Leuten nicht so gut geht, dann hat man immer gesagt, Mensch, was soll das? Jetzt geht's ran. Man kann hinfallen, man kann sich vielleicht auch ungerecht behandelt fühlen, aber es geht weiter. Und dann zeigt man das wieder beim nächsten Mal, dass man doch vielleicht noch besser ist oder noch qualifizierter ist, da auch in der Nationalmannschaft dann auch zu spielen. Also von daher war das für mich ein Rückschlag, war immer eine Motivation. Mhm. Eine eigene Motivation und mit einem gesunden Selbstvertrauen zu wissen, ich kann das und kann ja, eine feste Größe auch in der Nationalmannschaft sein. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, in der Richtung immer unheimlich wichtig. Und wichtig war auch in der Zeit, glaube ich, immer der Vereinstrainer auch. Sei es der Ari Hahn zu der Zeit gewesen.
Beim
VfB Stuttgart. Und die, weil die auch gesehen haben eigentlich, dass ich ein Guter bin. Mhm. Und die haben mich dann immer wieder... Ja, mit aufgebaut, mhm. muss ich sagen. Also absolut. Ich
meine, 1989, dann UEFA-Pokalfinale gegen Neapel.
Napoli, ja.
Auch schon gegen Diego Maradona. Ja. Da habt ihr euch schon mal kennenlernen können. Ja. Also es ging für dich ja sehr, sehr gut weiter. Du hast dich da weiterentwickelt.
Ja, aber 88 war es noch Pech. Da hat der Franz mich ja dann auch mitgenommen. Ich war dann auch Stammspieler bei der Europameisterschaft, bei der EM. Aber da habe ich mich dann am letzten Gruppenspiel verletzt, habe einen Faserriss mir zugezogen und konnte das Turnier nicht zu Ende spielen, leider.
Ja, vielleicht wäre es dann auch ein bisschen weitergegangen noch. Wenn der Faserriss nicht gekommen wäre. Könnte ja sein.
Könnte ja sein, auf jeden Fall. Ja.
Wenn du heute an 1990 zurückdenkst, an diese Nacht von Rom, wir sehen da ja alle Franz Beckenbauer über den Rasen laufen, ganz alleine und hat das alles auf sich wirken lassen. Wo war Guido Diego Buchwald in dem Moment?
Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Als der Franz über den Rasen gelaufen ist, glaube ich, da war ich noch in der Dopingkontrolle.
Du musstest zur Dopingkontrolle?
Wurde ausgelost. Das war ja mal los, dass zwei Spieler zur Dopingkontrolle müssen. Und ich glaube, während der Weltmeisterschaft war ich, glaube ich, viermal im Lostopf drin und im Endspiel auch. Mhm. Aber es ging relativ schnell bei mir, weil ich hatte einfach... eine unheimliche Power, auch mit zu feiern. Und von daher ging es dann relativ schnell. Und natürlich, die Feier, so richtig ging es dann erst im Hotel wieder unter uns dann richtig ab. Und geschlafen aber nicht.
Ja, das muss man auch nicht, wenn man Weltmeister wird. Und wie lange dauert es eigentlich, bis man wirklich kapiert hat, man ist Weltmeister. Ich bin Weltmeister. Oder meine Jungs und ich sind Weltmeister. Das ist ja dann auch da das Team. Das wird sicher nie in der ersten Nacht passieren, vielleicht auch nicht in den Nächten drauf. Aber dieses Gefühl, wenn das sich so setzt und wenn man wirklich sagen kann, boah, was haben wir da geschafft? Wie lange hat das gedauert?
Das waren eigentlich 14 Tage, als man rumgereicht wurde. Mhm. Also in Anführungszeichen, also positiv gesehen. Angefangen von meinem kleinen Dorf, war eine WM-Feier, oder hat man mich hochleben lassen, Stadt Stuttgart, auf dem Marktplatz, der ganze Marktplatz war voll und ich war eigentlich der einzige oder die wichtigste oder die einzige Person dort, als ich ins Goldene Buch da eingetragen mich habe. Und das waren lauter Dinge, wo man dann merkt, Schritt für Schritt, überall, jeder wollte irgendetwas von einem. Aber es ging ja eigentlich dann trotzdem sportlich relativ schnell wieder weiter, weil die Bundesliga hat ja wieder angefangen oder war dann relativ schnell präsent, der Alltag. Also von daher hat man zwar in den 14 Tagen im Prinzip keinen Urlaub gehabt, weil man überall irgendwo angefragt wurde im Endeffekt, also positiv gesehen. Aber dann hat man es eigentlich schon registriert. Man hat was Großes geleistet. Mhm. Und wenn man denkt, Deutschland ist viermal Weltmeister geworden bis jetzt, im Fußball und man war einmal dabei, das sind vielleicht so 100 Spieler und einer von 100 ist man, also von daher.
Kann man schon sehr stolz sein, oder? Aber du hast gerade gesagt, dann geht der Alltag wieder los, vielleicht erstes Bundesligaspiel gegen, ich weiß nicht, dann natürlich nicht gegen Diego Maradona und Co. Und dann rutscht einem da vielleicht der Ball unterm Schlappen durch und dann kriegt man gleich so einen Spruch von den Gegen- oder Mitspielern und sagt, na Weltmeister, willkommen daheim. Jetzt geht's wieder los.
Eigentlich nicht, ich muss sagen, das hat sich sogar insgesamt auch gerade bei der Auswärtsspiele unheimlich positiv gestaltet, weil die Fans von den Gegnern, die waren ja dann auch Fan von mir während der Weltmeisterschaft.
Oh, das, hat sich dann,
ja. Und das hat man einfach gespürt bei den Auswärtsspiele. Früher war ja so, ist man auch ausgepfiffen worden, ja, oder wie es als Übliche ist, wenn man auswärts geht. Ja. Aber in dem Moment hat man gemerkt, da war zu meiner Person gegenüber viel mehr Respekt da bei den Fans. Weil die haben gesagt, wir haben dem gerade noch vor 4 Wochen zugejubelt, das können wir ihn nicht ausweichen. Also von daher,
ja. Ja, ein bisschen seltsam.
Da war mehr Gefühl da bei den Fans da.
Also das war 1990, was Einzigartiges erreicht, oder du hast halt gesagt, es sind nur, ich glaube, es sind nicht mal 100 Spieler, die Weltmeister wurden. Ich glaube, es sind so 80 oder sowas, oder? Du gehörst da zu einem ganz kleinen, illustren Kreis. Gehen wir 2 Jahre weiter, das ist natürlich für alle Fans des VfB Stuttgart, ist das der Diego und Guido-Moment 1992 in Leverkusen, der Kopfball in der 90. Minute, war es sogar schon?
88.
Der 88. Ja. Der Kopfball zum 2:1 und der VfB ist sensationell deutscher Meister, eines der spannendsten Liga-Finals aller Zeiten. Es war unglaublich. Auf 3 Plätzen hat sich da entschieden, wer wird deutscher Meister. Du machst den entscheidenden Kopfball. Jetzt ist es immer schwierig, so Emotionen zu vergleichen, aber diese 88. Minute in Leverkusen oder der Abpfiff in Rom, kann man das irgendwie gewichten, was da mehr unter die Haut ging?
Ja, Rom war natürlich schon noch eine Stufe höher, klar. Mhm. Wenn man Weltmeister wird. Aber der Kopfball in der 88. Minute oder 86. war es, glaube ich, sogar erst. Mhm. Den habe ich auch noch direkt vor mir.
Ja.
Man hat ja nicht alle Spiele vor sich, man hat auch nicht alle Tore vor sich, aber die Szene, als der Wigald Kögel den zweiten Ball gemacht hat, ich weiß es noch, als der kam und ich war relativ frei. Es war ein relativ einfacher Kopfball. Mhm. Aber man hat den Druck eigentlich, den Druck habe ich heute noch, den habe ich noch immer da, den muss man jetzt reinmachen, sonst bist du der Loser im Endeffekt. Das gibt's nichts anderes. Ja. Und als der Ball, ich habe dem auch den Ball so hinterher geschaut, erst als er dann wirklich im Netz lag, habe ich dann auch gejubelt. Und als dann das Spiel aus war in Leverkusen, die ganzen Fans waren da auf dem Rasen, die Stuttgarter Fans. Es war ja unglaublich, wie viele Stuttgarter auf einmal da waren.
Es war fast ein bisschen gefährlich, weil man dachte, das Spiel wird noch abgebrochen.
Ja, war.
Weil die da alle auf den Platz gerannt sind.
Die Ordner, die Leverkusener Ordner haben einfach die Tore aufgemacht. Ja. Weil da war ein Pfiff und jeder hat gedacht, sei Schlusspfiff. Mhm. Auf der einen Seite, die Ordner haben irgendwie Angst gehabt, dass sie da die Gitter vielleicht vor lauter Freude da zusammenrennen und haben dann die Tore aufgemacht. Aber der Schiedsrichter hat hervorragend reagiert und hat dann abgepfiffen.
Nein, also großer Moment natürlich da, dass du warst Kapitän der Meistermannschaft. Du machst als Kapitän das Siegtor am letzten Spieltag in der 88. Minute. Ich meine, besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Nur deshalb habe ich natürlich als Weltmeister mehr als deutscher Meister. Aber wenn man halt diesen Kopfball macht und du spürst ihn wahrscheinlich heute noch auf der Stirn, das ist natürlich auch was bleibt, oder?
Ja, absolut, das bleibt. Ich habe ja gesagt, ich sehe den Ball noch kommen. Ich sehe auch, wie ich ihn geköpft habe. Und das bleibt. Und ich muss auch sagen, das war für mich noch eine größere Meisterschaft wie die 84er mit dem VfB Stuttgart. Da war ich so der Rookie. Ich kam erst von den Stuttgarter Kickers zum VfB. Natürlich war das ein super Jahr für mich. 83, 84. Erstes Bundesliga-Jahr, auch als einziger alle Spiele gemacht. Das wissen viele auch nicht, 1983, 84. Und dann deutscher Meister gewonnen. Aber 92 war ich die verlängerte Hand vom Trainer, vom Christoph Daum, und war ein Führungsspieler. Das war für mich natürlich noch bedeutender auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich auch das Glück, das entscheidende Tor zu köpfen. Und ich muss sagen, aber das war auch ein Team-Spirit, den wir damals in Stuttgart gehabt haben. Ich sehe heute noch einen Günter Schäfer, wie er beim Rückstand noch einen Ball aus dem Winkel geholt hat mit dem Fallrückzieher. Da hat man gesehen, wir waren ein tolles Team. Ja.
Eine legendäre Szene auch für alle VfB-Fans. Ja. Weil du Christoph Daum angesprochen hast. Christoph Daum kämpft gegen seine Krebserkrankung. Hat es auch öffentlich gemacht. Hast du Kontakt zu deinem Meistertrainer?
Ja, wir haben immer wieder Kontakt, telefonisch, aber nicht allzu oft. Mhm. Das ist richtig. Er hat mich eingeladen zu seinem Geburtstag, zu seinem 70. da, aber ich konnte da leider nicht, er war verhindert. Aber natürlich, ich wünsche ihm alles Gute und er ist ein Kämpfer. Er war damals als Trainer ein sehr kompletter Trainer. Er hat uns unheimlich gut immer eingestellt, hat aber auch motivieren können, hat akribisch genau gearbeitet und ich hoffe, dass er auch den Kampf jetzt gewinnt.
Ja. Wenn man solche großen Momente erlebt, auch so, die so ganz tief gehen und einen so in den Himmel schießen, Weltmeister, deutscher Meister, entscheidendes Tor und. Wie schwierig ist es, nach der Karriere dann in ein normales, relativ höhepunktfreies Leben zu starten, so wie wir es alle führen? Wir haben natürlich solche emotionalen Momente nicht. Wie lange vermisst man dieses Fieber und diese großen Emotionen zwischen Verlieren, Gewinnen? Da muss man sich doch erstmal, wahrscheinlich ist das die größere Umstellung als die körperliche, dass man kein Training jeden Tag mehr hat.
Ja, bei mir war es also ein bisschen eine schleichende Umstellung. Mhm. Als ich ja dann zum Schluss nach meiner Japanzeit noch beim KSC 1,5 Jahre gespielt habe, bin ich ja gleich Manager geworden vom KSC und war ja immer noch sehr nah dran beim Profisport. Und habe mich dann auch ab und zu mittrainiert als Manager. Aber ich habe gespürt, ich habe auch sehr lange gespielt, ich habe bis 38 gespielt. Und im letzten Jahr habe ich gemerkt, hoppla, es fällt schwer, ins Training zu gehen, sich immer wieder neu zu motivieren. Vorher ist man mit viel Spaß reingegangen, man hat sich gefreut und dann hat man gemerkt, oh, da ist müde, da zwickt's. Und
also war es eher körperlich oder Kopf?
Ah, körperlich auch.
Körperlich,
man hat schon gemerkt, aber auch vom Kopf. Und dann hat man gemerkt, okay, wenn ich nicht mal den Spaß und die Freude habe für den Leistungssport, dann hat es auch keinen Zweck mehr und dann muss man Schlussstrich ziehen. Mhm. Und mit 38, 20 ja, voll, Jahre Vollprofi,
voll ausgereizt.
Alter, hat man dann auch dementsprechend. Und ich hatte dann wirklich den Vorteil, dass ich immer nah beim Fußball geblieben bin. Auch als Manager, später dann auch als Trainer. Und hatte immer dann auch mit meinen Japanern Beraterverträge, war dann immer wieder sehr nah am Fußball dran. Deshalb habe ich eigentlich von daher den Übergang als junger Mann, muss man ja sagen, mit 38 steht eigentlich einem noch das halbe Arbeitsleben vor sich, habe ich den Übergang wirklich gar nicht so arg gespürt.
Weil ja viele deiner Kollegen oder genau damit ein Problem haben oder auch sind nicht auf Fuß, haben Fußballer ja nicht exklusiv, auch Tennisprofis oder gibt es viele Beispiele, die dann da ein großes Problem haben, wenn sie aus dieser schnellen, hochemotionalen Welt des Sports kommen und dann den Übergang doch nicht so hinkriegen und da erstmal ins Schlingern geraten. War bei dir nicht so. Du warst aber, glaube ich, auch immer schon ziemlich geerdet und da nicht in Gefahr.
Denke ich schon, dass ich das sagen kann. Ja. Also in der Richtung, ich musste auch nicht immer im Rampenlicht stehen. Das war nie mein großes Ziel, sondern ich wollte Leistung bringen und habe immer eigentlich für den Sport, für meinen Job immer versucht, das Beste zu geben. Mhm. Und hinterher war das ja relativ nahtlos, dadurch, dass ich ins Management gegangen bin. Bei mir dann auch die Sache, wo der ganze Alltag, Wochenendalltag, eine Woche lang Vorbereitung aufs Wochenende eigentlich immer noch da war und gegeben war.
Hat sich der Rhythmus nicht groß geändert. Weil du gerade gesagt hast, du warst einer, der nicht immer im Mittelpunkt stehen musste. Du hast es nicht gebraucht. Deine Japan-Zeit, die war dann aber letztlich so, dass da manchmal der Verkehr zusammengebrochen ist, wenn Guido Buchwald über die Straße wollte oder wenn er zurückfliegen wollte nach Deutschland, dann musste der Flughafen fast den Betrieb einstellen. Du hast eine unglaubliche Euphorie ausgelöst, zum einen als Spieler bis 1994 rüber und dann später noch als Trainer und hast da riesige Erfolge gefeiert. Das Interessante an diesem Sprung nach Japan war, dass damals alle gesagt haben, Guido Buchwald, Japan, das muss eine Falschmeldung sein, weil der Guido, der bleibt in Waldorf-Häslach und der würde doch nie so ein Abenteuer wagen. Auch damals ein bisschen verkannt worden, oder, in deiner Abenteuerlust?
Ja, weiß ich nicht, was die Leute da gedacht haben. Natürlich bin ich einer, der sehr heimatverbunden ist, das ist klar, aber ich wollte auch immer schon mal im Sport oder im Fußball, auch damals 1990 war ja die halbe Mannschaft, aber bald zwei Drittel, drei Viertel der Mannschaft hat in Italien gespielt. Mhm. Das war ja damals das Fußballland. Und ich wollte ja dann 90 eigentlich auch mal nach Italien wechseln. Ging leider nicht, weil ich nun einen Vertrag beim VfB in Anführungszeichen gehabt habe. Und Da hat
Entschuldigung, Guido, wenn ich da haben Verträge damals noch was gegolten?
Wir haben schon was gegolten.
Weil heute, wenn ein Spieler heute sagt, ich will nach Italien, dann ist er in der Regel weg. Damals war das wirklich noch so, dass man sagte, oh, ich habe Vertrag, ich kann ja gar nicht.
Es ging ja nicht. Die haben einfach die Ablösesumme so hochgehängt, dass es nicht geht. Und der Dieter Hoeneß damals war ja auch der Manager beim VfB Stuttgart. Und Gerd Mayer-Vorfelder, unser Präsident, hat dann gesagt,
der war auch streng.
Wir können unseren einzigen Weltmeister, der beim VfB gespielt hat und Weltmeister wurde, bin ich eigentlich heute noch der einzige Weltmeister. Deutscher, muss ich sagen, Pavard war
mit Frankreich.
Mit Frankreich genau. Weltmeister, ja. Und unter 10 Millionen können wir ihn nicht gehen lassen. Und Parma war damals der Verein, der mich unbedingt wollte, hat dann 7 Millionen geboten und ja, das hat daran gescheitert.
10 Millionen. Aber 10 Millionen kosten heute Zweitligaspieler, wenn sie...
D-Mark waren das.
D-Mark. Sogar noch. Ja. Aber ich habe dich da unterbrochen. Du wolltest, hattest also schon Lust auf Ausland.
Ja,
ist die Wahl dann auf Japan gefallen damals?
Ja, ganz einfach. Es war damals, ich hatte ja immer wieder mal Angebote aus Europa. Mhm. Auch sogar von Real Madrid mal kurzfristig war eine Anfrage da. Und das hat natürlich einen immer beschäftigt, ein großer Verein in Europa dorthin zu gehen. Und als es einfach nicht, die Zeit einfach nicht da war und nicht geklappt hat, aber mich mal zu beweisen außerhalb von Deutschland, das war für mich eigentlich schon immer mal ein Ziel noch. Mhm. Und für mich war es eigentlich klar von meiner Lebensplanung, dass nach der WM 94 ich mit der Nationalmannschaft aufhöre. Mhm. Das war so mein Deadline und dann war ich natürlich auch offen für was anderes und ich habe gewusst, 94, ich bin 33 Jahre alt, die ganz großen Vereine kommen nicht mehr in Europa und dann hatte ich das schöne super Angebot, Japan. Ich habe dann auch Bekannte gehabt, die schon in Japan waren, allerdings der eine war Lehrer in Japan, also ich habe immer wieder so einen kleinen Kontakt gehabt nach Japan. Habe mich dann aber erkundigt und dann haben wir das als im Familienrat beschlossen, okay, das machen wir. Das ist einfach mal was ganz was anderes, was Tolles und ja, das war für uns einfach eine Sache, wo man gesagt hat, okay, klasse, prima, das funktioniert.
Mutig und dann hat es ja aber auch wahnsinnig gut gepasst. Also wirklich die Japaner und Guido und die Japaner, da war eine, oder ist bis heute ja eine riesige Wertschätzung. Was glaubst du, warum hat es so gut zusammengepasst? Warum habt ihr eigentlich nie gefremdelt? Bis auf vielleicht am Anfang mal ein bisschen der Verkehr oder das Essen oder so, bis man sich da ein bisschen eingewöhnt
Essen
hat?
Überhaupt nicht.
Verkehr, hat gleich funktioniert?
Gleich funktioniert. Ich liebe das japanische Essen. Mhm. Also es ist das, was mir auch heute noch passiert, wenn ich nach Japan fliege und ich werde abgeholt von meinem früheren Dolmetscher als erstes, der fährt bei mir in die Sushi-Bar. Das weiß er schon als erstes, richtig frischer Fisch zu essen. Warum das funktioniert hat, ich glaube, damals zu der Zeit, 94, haben sehr viele Stars sind nach Japan. Viele Brasilianer. Es war unglaublich, ob es jetzt der Jorginho war, der Dunga ist ja dann später auch noch gekommen, Leonardo, alle Superstars aus Brasilien haben in Japan gespielt. Und ich bin dann als Weltmeister ja rüber und dann haben die auf einmal gemerkt, okay, das ist nicht nur ein Weltmeister, sondern da will auch was der Mannschaft geben und hat, macht einen vollen Einsatz und er ist einfach vom Charakter her einer, der ja Baby-Fan Japaner auch ist, immer alles so auf dem Feld zu geben und ich glaube, das hat dann unheimlich schnell funktioniert, weil sie gespürt haben, da ist einer, der kommt und möchte mit der Mannschaft was reißen und es war schon von Anfang an, die Spieler, meine Mitspieler sind immer zu mir hergekommen und haben gefragt, ja, wie ist sie da und da in der Situation sich verhalten müssen und da war das schon als Spieler war das schon für mich eine Art ein Job als Halbtrainer, Halbspieler im Endeffekt, weil die Spieler doch hochgeschaut haben auf einer Seite auf den Weltmeister, auf der anderen Seite auch gemerkt haben, da ist einer, dem ist auch nichts zu viel, er nimmt sich Zeit und spricht mit denen und respektiert uns alle.
Die haben auch im wahrsten Sinne des Wortes zu dir hochgeschaut, weil du warst natürlich der Turm in der Mannschaft. Körperlich ein paar Zentimeter größer.
Ich habe einen Torhüter gehabt, also der Ersatztorhüter, der war 1,98.
Ja, okay. Also da war dann fast Augenhöhe. Ja. Also du hast die Mentalität mitgebracht, du hast auch signalisiert, du möchtest da nicht dein Fußballrentenalter beginnen und noch ein paar Yen oder Dollars oder welcher Währung bezahlt wurde, da noch abgreifen, sondern hast richtig noch Lust gehabt, auch Fußball zu spielen. Hast die Mentalität dann nachher auch als Trainer da eingebracht. Und sag mal, diese Momente, wenn da dann wirklich der Verkehr, das war ja tatsächlich so, dass da zum Teil der Verkehr zusammengebrochen ist, wenn Guido Buchwald durch die Straße lief. Wie hast du das wahrgenommen? Du bist eigentlich keiner, der solche Eitelkeiten bedient oder die große Show mag. War das dort trotzdem für dich okay oder war es peinlich?
Es war im Prinzip okay, weil die Japaner auch akzeptiert haben, wenn man gesagt hat, jetzt ist vorbei mit Bildermal oder mit Autogramme geben. Und die Japaner sind auch immer sehr höflich zu einem gekommen. Nur das Problem war, wenn man in der U-Bahn war oder in der U-Bahn, wenn man mal einmal angefangen hat, jemandem ein Autogramm zu geben, dann haben sich alle anderen dann auch getraut. Und dann hat man dann auf einmal in der U-Bahn-Station ist man mal eine Stunde da gestanden und hat Autogramme gegeben. Ich weiß aber, in Shibuya war so ein deutscher Bäcker und da hat meine Frau gesagt, bring auch deutsches Brot mit. Weil die haben dann auch Deutsch als Roggenbrot und so alles gebacken. Und da habe ich dann einmal ein Autogramm gegeben und dann bin ich aber über 1,5 Stunden da gestanden und habe geschrieben und bin eigentlich zu spät heimgekommen. Von daher.
Und wahrscheinlich noch uns Brot vergessen wahrscheinlich.
Neues Brot habe ich nur gehabt. Aber da war das eigentlich schon so. Aber es ist okay, denke ich mal, dass wenn die Leute, Kinder waren ja auch dann viele Schulkinder, die dann von der Schule vielleicht heimgekommen sind, dass sie dann Autogramm wollten. Aber wenn ich dann gesagt habe, so jetzt, ich muss weiter wieder dann einsteigen, dann haben die das respektiert. Und dann kam nichts Böses, sondern haben sich dann sogar noch entschuldigt. Also von daher, Japan ist für mich, ich habe es immer gesagt, eine zweite Heimat geworden.
Ja. Deine Frau hat es, glaube ich, auch so empfunden. Also ihr habt das ja gemeinsam entschieden und, glaube ich, auch gemeinsam genießen können. Oder hat sie es anders, würde sie es anders bewerten?
Nee, sie hat es auch genossen und auch die Kinder haben es genossen. Also von daher war das eigentlich schon für uns alle ein ganz, ganz tolles Erlebnis und eine ganz tolle Zeit. Erlebnis kann ich ja eigentlich gar nicht sagen, weil die Zeit, das waren ja insgesamt jetzt 6,5 Jahre in Japan, das ist ja, wie gesagt, eine zweite Heimat geworden und auch von allen Familienmitgliedern. Meine Frau hat es am Anfang eigentlich am schwersten gehabt, weil meine Kinder waren in der Schule, ich habe meinen Job gehabt, meinen Beruf und meine Frau war erstmal ein bisschen, hat Zeit gebraucht, Kontakt zu finden.
Ist auch nicht so ganz leicht, wenn man...
Ja, auch mit der Sprache, mit allem drum und dran, aber... Ich muss sagen, die Japaner haben unheimlich, und das war was ganz Tolles, sich auch um die Familie gekümmert. Der Verein hat da jemanden abgestellt, dass meine Frau auch am Anfang gleich was einkaufen konnte. Man konnte ja nichts lesen und war wirklich ganz toll organisiert. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir uns von Anfang an unheimlich wohlgefühlt haben.
Ja.
In dem großen Tokio gegenüber Walter Faeser.
ein kleiner Sprung. Also das war sportlich eine ganz erfolgreiche Zeit und zwar auch privat für euch, glaube ich, sehr, sehr bereichernd. Kontakte bestehen ja bis heute. Du bist auch ein Experte, was den japanischen Fußball angeht. Es kommen ja immer wieder tolle japanische Fußballer auch rüber. Jetzt auch wieder beim VfB Ito, Hiroki Ito, ein fantastischer Spieler. Eine erstaunliche Karriere und ist jetzt einer der begehrtesten Abwehrspieler.
Ja, ja, absolut. Endo war ja auch, der hat auch bei meinem früheren Verein gespielt, bei den Orava Red Diamonds und ist dann über Belgien dann zum VfB gekommen und er ist auch ein überragender Spieler. Ja. Auch der Club hat jetzt ja gesagt, als er jetzt Meister oder was hat er sein?
Liga-Pokal
gewonnen hat. Ja, ja. Wie wichtig der Ende dafür ist.
Spielt jetzt leider in Liverpool, aber freuen wir uns für ihn, dass er da Erfolge feiert. Was viele gewundert hat, wenn man das jetzt auch noch mal Revue passieren lässt, deine Erfolge als Spieler, deine Erfolge als Trainer, dann auch, warum spielt Guido Buchwald heute in der Fußballwelt, zumindest für uns oberflächliche Betrachter und Beobachter, keine größere Rolle? Es gibt so ein paar Personalien, da sagt man, warum werden die nicht mehr ja, nachgefragt auch. Lothar Matthäus hat jetzt seine Rolle gefunden bei Sky als Experte, macht das super, aber Weltfußballer, warum spielt er keine größere Rolle? Guido Buchwald, Weltmeister, unser Diego, warum keine aktivere Rolle?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht lag es auch oder liegt es auch an mir selber, dass ich nicht so nach vorne presche. Mhm. Vielleicht ist das eine Thema. Das andere Thema für mich ist auch, dass außerhalb mein Leben habe ich vielleicht auch so gestaltet, dass mir Dinge vielleicht brutal wichtig sind, mhm, die nicht direkt mit dem Fußball zusammenhängen.
Familie?
Familie und auch soziales Engagement. Und das sind ja alles Dinge, die ich unheimlich gerne mache. Und es war vielleicht das, was ich auch vorher gesagt habe. Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Ich genieße das Leben auch so jetzt, mhm, im Endeffekt. Ich habe meine Marketingagentur, mache sehr viele Fußballtrainings, auch im Jugendbereich. Ich mache Vorträge auch. Also von daher bin ich.
Also dir ist
sehr
nicht langweilig.
Mir ist es nicht langweilig. Und ich habe ein großes Plus, was vielleicht der Lothar momentan nicht hat, weil wenn es keine Sendung ist, muss er da sein. Ich kann sagen, das mache ich, das, mhm, mache ich nicht. Das ist, passt mir jetzt gar nicht in den Zeitrahmen rein. Und habe einfach das hohe Privileg, meine Zeit selber einzuteilen.
Mhm. Heißt aber auch, du hast finanziell keine Fehler gemacht, wie andere Fußballer, die nach der Karriere, heute muss man wahrscheinlich schon viel falsch machen, um nach der Karriere noch finanzielle Probleme zu haben. Ihr habt auch schon gut verdient, aber noch nicht in der Liga wie heute. Kommt diese Freiheit noch aus der Karriere raus oder hast du danach dann auch noch finanziell gute Aktionen und Transaktionen hingekriegt?
Ja, das meiste kommt eigentlich schon die Basis. Das ist eigentlich von der Karriere, sei es als Spieler 20 Jahre, dann Trainer im Management gewesen. Also von daher waren das ja schon 30, 40 Jahre, wo ich sehr, sehr gut verdient habe. Ja. Und aber jetzt auch mit meiner Marketingagentur, das ist okay, es sind keine Reichtümer, aber mir geht es da gut und von daher bin ich eigentlich so, wie es jetzt momentan ist, rundum zufrieden. Mhm. Ich bin ja jetzt auch wieder ein bisschen näher beim VfB Stuttgart dran, als Markenbotschafter, muss man auch sagen. Also von daher habe ich genügend Aufgabenfelder, wo ich gefragt bin.
Also da ist keine Bitterkeit bei dir. Bei Lothar Matthäus hatte man manchmal ein bisschen das Gefühl, er fühlt sich verkannt und würde sich wünschen, dass er einen anderen Stellenwert hätte in Fußball Deutschland. War bei dir nicht so, höre ich daraus, dass du irgendwann mal so ein bisschen bitter wurdest und gesagt hast, Mensch, ja, warum will mir eigentlich keiner? So war es nicht.
Ja, aber so war es ja auch nicht. Ich habe auch viele Dinge, wo ich gesagt habe, dass viele Anfragen dann gesagt, auch als Trainer habe ich immer wieder Anfragen gehabt, wo ich gesagt habe, nee, ich kann mich da nicht so hundertprozentig mit dem Verein identifizieren, ich kann nicht da hundertprozentig mich einbringen, wie ich mir das vorstelle oder wo ich dann Ziele erreichen kann, die für mich unheimlich wichtig sind. Also von daher lag es auch teilweise an meiner Person selber, dass ich gesagt habe, wenn ich was mache, muss ich da 100% dahinter stehen und dann möchte ich da auch das Ziel angehen im Endeffekt und das Ziel muss für mich dann auch wirklich lohnenswert sein.
Du hast ja schon während der Karriere, glaube ich, es war eine Firma für Bürokommunikation mit Partnern aufgebaut, also auch so Dinge, die man gar nicht so richtig wusste von dir. Also da gibt es viele Facetten und wahrscheinlich geht es dir deshalb jetzt zum einen finanziell so gut und zum anderen, wenn du Familienmensch bist, ist Bundesliga-Trainer zum Beispiel natürlich was ganz Schlimmes, weil wie lange sind Trainer gerade durchschnittlich im Amt?
Und ich denke mal zweieinhalb Jahre.
Wenn es gut läuft. Ja, ja. Wenn es gut läuft.
Und dann wenn man denkt, vor der Saison 18 Bundesliga-Clubs und jeder ist eigentlich euphorisch, jeder will seine Ziele erreichen. Ja. Aber es ist ganz klar, nach der Hälfte der Saison, Anfang Rückrunde, merkt man, dass, obwohl sie vielleicht einen guten Job machen, die Trainer, aber ihre Ziele in Frage gestellt sind. Und dass dann ein Verein was ändert, ist auch klar. Wenn man kann es nur beobachten und sagen, 50-60% der Trainer, die vor der Saison da sind, sind nach der Saison nicht mehr da. Ja. Also es ist einfach der Fußball.
Vielleicht tut es da dann auch gut, eher der Beobachter zu sein und nicht der, der gehen muss.
Aber wenn man den Trainer sich den Beruf Trainer auswählt, ja, das muss man dann weiß man das auch. Mhm.
Aber es ist hart. Also ich glaube, dass es hart ist, auch auszuhalten, diese ständige Kritik. Man lebt wirklich von Woche zu Woche. Ja, ob man, ja, ne, kann ja auch mal sein, man arbeitet nicht so gut, holt aber 3 Punkte durch Zufall.
Stimmt. Und manche,
dann sagen
die
alle, es ist ein super Trainer. Ja. Also es ist sehr von der öffentlichen Meinung abhängig. Der Daumen wird schnell gesenkt. Ich glaube, das muss man schon mögen und aushalten können.
Ja, aber ich glaube, wenn man 20 Jahre Fußballprofi auch war, dann hält man das aus. Weil man ist da schon so oft durchs Feuer gegangen.
Ja.
Und von daher ist es dann als Trainer natürlich nochmal ein anderer Job, ist klar. Aber man härtet sich dann auch ab. Und wichtig ist, glaube ich, für jeden Trainer und für jeden Verantwortlichen in der Öffentlichkeit, dass man selber reflektiert. Hat die Öffentlichkeit recht oder was hat man falsch gemacht? Als Spieler ist es mir auch manchmal passiert, wir haben 2-0, 3-0 gewonnen. Ich selber habe gedacht, oh, heute habe ich schlecht gespielt, aber wir haben gewonnen. Automatisch war ich dann auch ein Guter. Oder manchmal hat man wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, aber dann hat man 2-1 verloren, 3-1 verloren. Auf einmal ist man dann auch mit in die Abwärtsspirale mit reingekommen. Also deswegen ist es da wichtig, sei es man Fußballprofi, Spieler, sei es Trainer, sei es auch Manager, richtig zu reflektieren, sich selber zu hinterfragen und dann aber auch zu analysieren, was hat man jetzt falsch gemacht, was war gut oder hat die Öffentlichkeit vielleicht das eine oder andere was ein bisschen anders gesehen.
Du hast gesagt, Experte für Team Spirit. Wir haben die EM in diesem Jahr in Deutschland. Alle hoffen natürlich auf so eine Art Sommermärchen 2.0. Dem Land wird's gut tun. Die Stimmung ist nicht gerade die beste und da wäre so ein gemeinschaftsstiftendes Großereignis natürlich was Tolles. Was hast du für ein Bauchgefühl, das, was die Nationalmannschaft zuletzt, und da kann man nicht nur sagen in den letzten Monaten, sondern es waren die letzten Jahre, gezeigt hat, das war eher enttäuschend. Trotzdem ein gutes Gefühl, Guido?
Ein gutes Gefühl würde ich vielleicht nicht sagen. Ich habe auch ein bisschen Bammel im Bauch, dass die Mannschaft das nicht umsetzen kann. Auf der anderen Seite habe ich immer den Gedanken, beim großen Turnier, da fängt es erst wieder bei Null an. Und wir haben hervorragende Fußballer. Wenn man nur den Wirtz sieht, den Musiala sieht oder auch Sané sieht, die in der Vorwärtsbewegung eigentlich Weltspitze sind.
Warum schafft es dann aber keiner da, eine richtig gute Mannschaft draus zu machen?
Das große Problem ist vielleicht, dass wir auf gewisse Positionen zu wenig Weltklasse-Spieler haben oder keine Weltklasse-Spieler haben. Zum Beispiel in der Defensive, wenn ich die Innenverteidiger sehe, das ist einfach, die machen mir zu viele grobe Fehler im Endeffekt. Und also von daher hat es der Nationaltrainer schon unheimlich schwer.
Merkt man. Also Bauchgefühl noch nicht so gut. Trotzdem, würdest du dich zu einem Tipp hinreißen lassen, was die Nationalmannschaft erreicht bei der EM? Halbfinale drin?
Ist drin. Also die Vorrunde muss man überstehen.
Ja.
Das wäre
eine Katastrophe.
Wäre eine Katastrophe. Und dann denke ich mal, dann sind es K.O.-Spiele. Und in K.O.-Spiele kann natürlich eine Euphorie wachsen. Dann kann natürlich auch die Mannschaft, weil sie ja Fußball spielen können, sich auch weiter steigern. Und dann ist natürlich, je nachdem, tagesformmäßig auch ein Halbfinale drin. Also von daher hoffe ich natürlich schon sehr.
Guido, vielen Dank, dass du da warst, dass wir ein bisschen in dein Leben nochmal gucken konnten und jetzt auch so ein bisschen mal dein Bauchgefühl erfragen konnten, was die Nationalmannschaft angeht. Ein paar Wochen, Monate sind es ja noch. Vielleicht wächst da doch noch was zusammen. Das wäre natürlich, toll. Guido, vielen Dank und alles Gute.
Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.